Reingehört, ein Podcast der VRM. Der vergangene Mittwoch steckt uns wohl allen noch ein bisschen in den Knochen. Während Amerika sich für Trump entschieden hat, bricht unsere Regierung zusammen. Für unsere Reporter bedeutet das Arbeit, Arbeit, Arbeit. Mich interessiert heute, wie Sie vom Ampel aus erfahren haben, wie die Arbeit in der Redaktion bei solchen Großlagen funktioniert und wie Sie die momentane politische Situation in Deutschland einschätzen. Dazu habe ich mir den Reporterchef Jens Kleindienst und Zentralreporterin Elisabeth Saller ins Studio eingeladen. Ein wichtiger Hinweis vorab: Wir haben den Podcast am Montagvormittag aufgezeichnet. Jens, als du letzten Mittwoch morgens aufgestanden bist, hättest du damit gerechnet, dass sich der Tag so entwickelt?
Nein, das kann ich nicht sagen, weil der Tag war ja schon ereignisreich genug gewesen. Ich kann erzählen, dass ich die Nacht von Dienstag auf Mittwoch vor dem Fernseher verbracht habe, um auch aktuell über die US-Wahl mit dem Ausgang Trump gegen Harris zu berichten. Und das war ja schon Ereignis genug. Und natürlich wusste man, dass die Ampel auf der Kippe steht, dass es eine Krisensitzung am Abend gibt, aber alle oder fast alle Leute, die glauben, sie wissen immer alles, haben gesagt, das passiert an dem Tag nun bestimmt nicht und vielleicht ist auch alles nur Theaterdonner und man einigt sich nicht mal oder zögert es vielleicht noch ein paar Tage oder Wochen hinaus. Insofern nein.
Das heißt, du hast dir schon die ganze Nacht um die Ohren geschlagen, wenn man das so sagen kann. Wir hatten ja auch bei der Allgemeinen Zeitung Wiesbadener Kurier einen eigenen US-Wahlticker. Heißt, du warst gedanklich in Amerika
und nicht in Deutschland. Ich war gedanklich in Amerika, habe ja dann auch noch einen Leitartikel am Vormittag oder am Mittag geschrieben. Und ich gehöre wahrscheinlich zu denjenigen, sage ich mal, nachrichtennahen Leuten, die das mit als Letzte erfahren haben, dass die Ampel geplatzt ist, weil ich dann nach dieser mehr oder weniger durchgemachten Nacht mich irgendwann um 8 Uhr oder so ins Bett verabschiedet habe. Und als ich dann am nächsten Morgen aufgewacht bin, da war die Ampel weg.
Und dann das hat warst mich total du schockiert. Überrascht.
Ja, also schockiert würde ich nicht sagen, aber platt oder überrascht.
Und Elisabeth, du hast nicht geschlafen, nehme ich an, sondern du hast es schon am Mittwochabend noch mitbekommen, was da in Berlin alles los ist.
Genau. Ich hatte in dem Moment mein Handy in der Hand, als die Eilmeldung mir geschickt wurde, dass Scholz sich von Lindner verabschiedet. Ich wollte eigentlich einen Film anschauen. Und dann habe ich halt umgeschaltet auf Nachrichtensender und auf das Scholz-Statement gewartet.
Weißt du noch, was dein erster Gedanke war, als du die Nachricht gesehen hast?
Boah, nee, weiß ich nicht mehr. Aber ich war auch ziemlich überrascht. Ich habe es meinem Freund erzählt. Der hat es erstmal nicht geglaubt und dann selber auf dem Handy gegoogelt. Und ja, dann wurde das bestätigt. Ja, ich habe mich aber schon auch gefragt, wie geht's jetzt weiter?
Also das war schon bei dir. Wolltest du dann direkt auch als Journalistin da mehr von wissen? Oder weil du warst ja schon im Feierabend eigentlich.
Ja, genau. Ne? Aber ich habe dann in meine Dienstmails geschaut und ja, den Kollegen, die Print gemacht haben, noch an dem Abend und das E-Paper angeboten, falls sie Hilfe brauchen, sollen sie anrufen. Und dann ging es unter uns Kollegen in unserer Chatgruppe noch ein bisschen hin und her. Und wir haben ausgemacht, wer was am nächsten Tag ganz in der Früh gleich macht.
Ich saß in einer Weinbar und habe aber auch alle möglichen Ticker abonniert und es kam eine Tickermeldung nach der anderen und man hat direkt gemerkt, irgendwie die Stimmung in der Bar hat sich irgendwie verändert. Also man hat gemerkt, alle hatten irgendwie ihr Handy auf dem Tisch, alle haben sich direkt gegenseitig das Handy gezeigt und schon irgendwie auch sehr verdutzt. Und ich habe auch mitbekommen, dass die Menschen da schon irgendwie auch Gesprächsbedarf hatten. Also dann kommt es direkt vom Nachbartisch, habt ihr es auch gesehen? Und also ich glaube, es hat viele Leute schon sehr überrascht, dass es am Abend war. Und das habt ihr beide ja jetzt auch bestätigt, dass es auch für euch Journalisten, die ihr euch ja irgendwie auch täglich mit Politik auseinandersetzt, auch überraschend war, kann man das so sagen?
Auf jeden Fall, vor allem, weil man sich eben fragt, ist das jetzt der ideale Tag gewesen? Wäre es nicht an einem anderen Tag besser gewesen, wenn es schon sein muss, an dem Tag, an dem klar ist, dass Amerika sich sehr, sehr, sehr stark verändern wird und vor allen Dingen auch für Deutschland und Europa wird das riesige Folgen haben. Und dann kommt eben noch obendrauf, dass das wichtigste Land, politisch wichtigste Land in Europa in absehbarer Zeit oder für absehbarer Zeit ohne starke politische Führung dastehen wird. Das ist eine Konstellation, die denkbar ungünstig ist.
Jens, wie bewertest du denn das, dass sie sich eben dazu entschieden haben, das am Abend noch zu verkünden? Und wäre es nicht besser gewesen, das vielleicht ein paar Tage nach hinten zu verschieben, um die, ich sag mal, aufgebrachte Stimmung durch die Wahl ja nicht noch weiter zu intensivieren oder den Leuten noch mehr schlechte Nachrichten irgendwie zu präsentieren?
Schwer zu sagen. Also erstens mal ist die Frage, ob die Dynamik am Ende dann noch zurückzuholen war. Also weil es gab ja wie so ein Showdown zwischen der FDP, also Christian Lindner und Olaf Scholz. Und der letzte Auslöser soll ja gewesen sein, dass dann das Angebot von Christian Lindner, man einigt sich noch auf ein paar Sachen, die man noch macht und dann geht man gemeinsam den Weg zu Neuwahlen. Das war ja nicht abgelehnt worden von Olaf Scholz in der Runde, aber es war eine halbe Stunde später in der Öffentlichkeit, in der Bild-Zeitung. Und ich glaube, das war am Ende der letzte Stein, der gefehlt hat oder der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat in Sachen Vertrauensbruch. Weil es war völlig klar, dass das von der FDP natürlich durchgesteckt wurde. Es gibt die engen Kontakte von der FDP-Spitze zum Springer-Konzern, zu der Bild-Zeitung. Und damit war klar, so geht's nicht weiter. Und deswegen musste Olaf Scholz reagieren. Andererseits gab es ja auch angeblich 3 verschiedene Reden, an denen den ganzen Tag gebastelt wurde. Es war ja keine spontane Äußerung von Olaf Scholz an dem Abend. Und das zeigt, dass es zumindest im Bereich des Möglichen auch bei ihm schon war, dass an dem Abend noch die Entscheidung fällt.
Jetzt, du hast gerade schon die Rolle der Medien angesprochen. Elisabeth, in deiner Aussage vorhin ging es auch kurz darum, wie man als Redaktion dann damit umgeht mit so einer Großlage. Jetzt ist es natürlich so gewesen, dass die Nachricht vom Ampel aus sehr, sehr spät kam. Du saßt schon vor dem Fernseher, Jens hat schon geschlafen. Online ist es natürlich relativ einfach, schnell Nachrichten zu verbreiten. Jetzt haben wir ja aber auch noch eine Printzeitung. Wie ist es denn da für die Printkollegen gewesen? Die mussten ja dann doch schnell noch die Seiten umbauen, nehme ich an.
Ich glaube, dass die richtig Stress hatten an dem Abend. Also zu dem Zeitpunkt, wo die Eilmeldung kommt, hat man ja noch nicht den fertigen Text von den Kollegen aus Berlin vorliegen. Die brauchen ja auch Zeit, sich die Reden anzuhören, der Politiker, das einzuordnen, den Text zu schreiben. Unser Abend-E-Paper, in dem war es sicher noch nicht drin, es erscheint ja um 19:30 Uhr. Das wurde dann in der Nacht aktualisiert, aber in der Printausgabe haben es die Kollegen noch untergebracht.
Und da ist dann, denke ich mal, Teamwork gefragt und auch eine klare Organisation, wer übernimmt was. Also, dass man auch, wenn, ich sag mal, so eine Newslage kommt, nicht überrumpelt wird.
Und normalerweise ist ja am späten Abend sind nicht mehr so viele Menschen da, die arbeiten. Da kamen dann sicher einige aus dem Feierabend zurück und haben sich an den Computer gesetzt.
Das gehört dann auch zum Beruf. Mhm. Zurück zu eurem Beruf. Ihr als Zentralreporter seid ja in erster Linie bei uns im Haus zuständig, um politische Themen auf Landesebene, aber eben auch auf Bundesebene oder auch mal, wenn es sowas ist wie bei Trump, auch überregional oder außerhalb von Deutschland zu berichten. Elisabeth, jetzt hast du vorhin ja schon erzählt, ihr habt euch dann am nächsten Morgen überlegt, wer macht was. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie man dann in der Redaktion weiterhin so ein Thema dann aufrollt?
Normalerweise haben wir am Morgen eine Konferenz, in der wir solche Sachen besprechen. An dem Morgen war es aber so, ich wusste, ich habe um 10 Uhr einen Termin. Ich habe dann mit Jens Rücksprache gehalten, habe den Termin abgesagt. Das war eine Pressekonferenz, dann hieß es dort noch, wir werden es trotzdem durchziehen. 10 Minuten später kam die E-Mail an alle Teilnehmer, der Termin wird verschoben wegen der aktuellen Nachrichtenlage.
Also es war eine Pressekonferenz, die nichts mit dem Thema zu tun hat.
Gar nichts, also ein ganz anderes Thema. Und ja, das war klar, dass das jetzt nicht Thema Nummer 1 an dem Tag sein wird. Das vielleicht auch untergehen wird, wenn die das trotzdem durchziehen. Und dann wurde halt der ganze Plan, den man im Kopf hatte oder im Kalender, was man heute machen möchte oder machen muss, der wird umgeworfen und da muss man schnell reagieren, sich auf andere Themen einlassen. Ja, und dann kam es eben, dass ich mit Professor Jun von der Uni Trier, einem Politikwissenschaftler, ein Interview geführt habe zu den aktuellen Entwicklungen zur SPD und zur FDP.
Jens, du bist ja Reporterchef, das heißt auch zuständig dafür, Aufgaben innerhalb des Teams zu verteilen. Wie einfach ist denn das bei so einer Großlage? Also weiß da jeder direkt, was er zu machen hat? Hat da jeder irgendwie direkt 10 Kontakte in der Hinterhand? Oder wie geht man dann mal an die journalistische Aufarbeitung?
Also wenn ich überlege, ist es eigentlich sogar einfacher als im normalen Alltagstrott, weil jeder ist angepiekst, jeder ist elektrisiert und ist total motiviert, jetzt was zu machen. Und wenn man dann die Kontakte noch hat und relativ breit aufgestellt ist, dann ergibt sich das von selber. Man muss niemanden überreden, an so einem Tag zu dem Thema etwas zu machen. Und das ist insofern, dass die Herausforderung ist dann eher, es sozusagen in die richtigen Bahnen zu lenken, zu sortieren, Absprachen zu treffen mit zum Beispiel Kollegen aus dem Lokalen, die natürlich auch ihre lokalen Politiker befragen und so weiter und so fort. Erschwerend kam ja noch hinzu, oder nicht erschwerend, sondern herausfordernd kam noch hinzu, dass ja gegen 8:30 ja eigentlich sowas wie die Nebensensation rauskam, nämlich dass der FDP-Minister, Verkehrsminister Volker Wissing gesagt hat, er bleibt in der Ampel, er tritt aus der Partei aus und sozusagen verabschiedet sich nicht von der Ampel, sondern verabschiedet sich von seiner Partei. Und das war für uns nochmal ein besonderer Dreh. Das kam Gott sei Dank schon morgens früh und wir konnten dann darauf reagieren, weil man muss wissen, Volker Wissing kommt aus Rheinland-Pfalz. Volker Wissing ist der Architekt gewesen oder einer der Architekten der funktionierenden Ampelregierungen in Rheinland-Pfalz. Und dadurch hatten wir sehr viele lokale, regionale Anknüpfungspunkte. Und dann kam eben noch dazu, dass der von Olaf Scholz zum Nachfolger des rausgeworfenen Finanzministers Christian Lindner wurde ja der Cookies ernannt und der kommt aus Mainz. Also das war sozusagen der zweite lokale Anknüpfungspunkt für uns und da mussten dann eben sehr schnell Entscheidungen getroffen werden, wer kümmert sich darum, damit wir möglichst schnell etwas haben, was andere vielleicht nicht in dieser Form haben. Darum ging's.
Jetzt hast du schon den Namen Cookies in den Raum geworfen. Jetzt muss man sagen, den kannten wahrscheinlich vorher die wenigsten vom Namen her. Jens, was ist das denn für ein Typ und welche Rolle wird der denn jetzt, ich sag mal, in den nächsten Wochen, Monaten überhaupt spielen?
Also ich muss gestehen, ich kenne ihn auch nicht, nach wie vor nicht persönlich. Ich kannte den Namen zwar, aber er hat eher im Hintergrund gewirkt im Bundeskanzleramt, gehört zu den engsten Vertrauten von Olaf Scholz, langjähriger Begleiter, war früher Banker, also kommt aus der Finanzwelt. Insofern jetzt die rein formale Eignung als Finanzminister ist sicherlich vorhanden. Und eigentlich ist Scholz jetzt Finanzminister, so würde ich es mal interpretieren. Was er jetzt konkret noch ausrichten kann ohne Mehrheit im Bundestag, das muss man mal schauen, das ist schwer zu beurteilen. Aber für uns ging es darum, dann eben alles, was wir irgendwo wissen oder was wir auch schon mal über ihn berichtet haben, weil er, wie gesagt, auch in Mainz eine Person ist, die man kennen kann, zusammenzutragen, ich hätte beinahe gesagt, zusammenzukratzen, um dann möglichst schnell eben die großen Fragezeichen, die bestimmt bei sehr vielen auch unserer User im Raum standen, ein bisschen kleiner werden zu lassen.
Kannst du uns vielleicht sonst noch einmal kurz mitnehmen, was wir an dem Tag denn alles gemacht haben, abgesehen von der reinen Nachrichtenvermeldung, beziehungsweise es wird dann wahrscheinlich alles erst am nächsten Tag stattgefunden haben. Also in welcher Art und Weise wurde das Thema denn dann aufgerollt in den Redaktionen?
Also es gab jetzt von der im Zentralen gab es eben den Versuch, oder das ist ja auch gelungen, einen Experten zu befragen, was bedeutet das jetzt alles. Das war das Interview, was Elisabeth angesprochen hat. Wir haben ein Porträt von Volker Wissing fabriziert, das habe ich gemacht, weil ich ihn mehrfach bei Terminen auch kennengelernt habe und er auch schon interviewt habe. Wir haben das Porträt von Herrn Cookies gemacht. Wir haben mehrere Kommentare oder Leitartikel verfasst im Laufe des Tages. Und dann kommt natürlich noch das ganze Lokale dazu. Wir haben Stimmen aus der Landespolitik gesammelt. Elisabeth, habe ich was vergessen? Aus der Wirtschaft hatten wir auch noch einiges, was allerdings dann teilweise erst am nächsten Tag erschienen ist, weil man muss natürlich auch aufpassen, dass man die Menschen an so einem Tag nicht überfordert. Zumal ja immer noch im Hinterkopf oder im Hintergrund das Rauschen aus den USA war ja immer auch noch vernehmbar.
Du hast es jetzt schon angesprochen, direkt den Kontakt zu Landespolitikern hergestellt. Elisabeth, da bist du die richtige Ansprechpartnerin, weil du bist ja Reporterin für Rheinland-Pfalz-Themen. Jetzt ist es ja so, dass in Rheinland-Pfalz, dass wir auch eine Ampelregierung hier in Rheinland-Pfalz haben und das schon seit 2016. Warum ist es denn so, dass das hier ja scheinbar ganz gut funktioniert, in Berlin aber nicht?
Diese Frage habe ich den Professor Jun auch gestellt. Der hat gesagt, zum einen ist eine Koalition, wie auch immer sie aussieht, in Ländern viel einfacher als im Bund, weil in den Ländern nicht über die Kernthemen der Parteien entschieden werden. Das wird im Bund entschieden. Also Schuldenbremse, Migration, welche Art. Es wird in Berlin entschieden und nicht in den Ländern. Und es liegt in Rheinland-Pfalz auch am Personal. Also wer bildet die Ampelkoalition und wie treten die Personen in ihre Führung auf? Er hat erzählt, dass Frau Dreyer immer darauf geachtet hat, dass sich jeder Partner in Entscheidungen wiederfindet, jeder Partner Gelegenheit hat, seine Meinung zu sagen, ja, auf Ausgleich geachtet hat, ja.
Und das hat Olaf Scholz nicht gemacht.
Das gehören ja immer zwei dazu. Ja. Olaf Scholz hat es vielleicht sogar gemacht, aber ja. Christian Lindner hat sich von Anfang an, na oder spätestens seit dem November 23, als es das Verfassungsgerichtsurteil zum Haushalt gab, spätestens seitdem hat er sich eben ein Stück weit auch als Opposition innerhalb der Koalition positioniert. Das war das Problem, jetzt meine persönliche Meinung. Und das gibt's halt in Rheinland-Pfalz nicht. Das ist eine Koalition, da gibt's niemanden, da gibt's Meinungsverschiedenheiten, aber es gibt niemanden, der sagt, ich bin hier irgendwie, eigentlich gehöre ich nicht dazu. Mhm. Und ich habe eigentlich ganz andere Ideen.
Mhm. Und das war auch was auf Bundesebene, was auch nicht mehr zu retten war, oder? Was sagst du, Jens?
Ich glaube, ja, es war nicht mehr zu retten, also zumindest nicht mit dieser FDP. Also deswegen ist es ja auch so ein starkes Signal, dass Volker Wissing gegangen ist. Es ist zwar ein Einzelfall in der FDP, also es ist jetzt keine Absetzbewegung vom Vorsitzenden, aber es zeigt, dass ein Freidemokrat seit, weiß nicht, seit Jahrzehnten aktiv und ja auch an höchsten Positionen, der war Generalsekretär der Bundespartei, Landesvorsitzender in Rheinland-Pfalz, dass der eben keine Zukunft in dieser FDP mehr für sich sieht. Und das ist halt ein Riesenunterschied zu Rheinland-Pfalz.
Volker Wissing war ja auch an der Ampel in Rheinland-Pfalz beteiligt. Er gilt als einer der Befürworter einer solchen Koalition. Und das hat ihn sicher im Bund hart getroffen, dass Lindner sich ja nicht kompromissbereit gezeigt hat.
Jens, denkst du denn, die FDP hat sich damit jetzt einen Gefallen getan? Denkst du, das war jetzt ein guter Schritt, so in die Öffentlichkeit das so auszutragen? Oder meinst du, die haben sich jetzt damit eher ins eigene Fleisch geschnitten?
Das ist schwer zu beurteilen. Wenn man auf die Wählerprognosen oder auf die Umfragen schaut, da steht die FDP im Moment bei 3, manchmal bei 4%, also deutlich unter der 5%-Hürde. Innerhalb der Mitgliedschaft der FDP, glaube ich, trägt ein sehr großer Teil der Mitglieder diesen harten Kurs von Christian Lindner. Die Frage ist nur, ob man damit auch genügend Wähler überzeugt. Also ob die FDP, je näher vor allen Dingen der Neuwahltermin, also je schneller die Neuwahl kommt, desto schwieriger wird es für sie, ob die wirklich dann die 5%-Hürde schafft, wage ich im Moment keine Prognose. Wenn sie in diesem, also nach diesen Ereignissen aus dem Bundestag rausgewählt wird, dann wird es sehr schwer, wieder zurückzukehren. Also insofern, es ist ein Hochrisikospiel. Andererseits war auch die FDP ja in der Ampel eben in der Wählergunst so schlecht. Also das war ja letztlich auch ein Stück eine Reaktion auf die schlechten Umfragen. Insofern kann man jetzt auch nicht einfach sagen, ihr hättet mal in der Ampel bleiben sollen, dann wird alles gut. Das stimmt auch nicht.
Jetzt haben wir gerade schon über Neuwahlen gesprochen. Am Sonntagabend hat Olaf Scholz in einer Politschau sich ja doch recht offen dafür gezeigt, dass schon vor Weihnachten es dazu kommen könnte, dass die Vertrauensfrage gestellt wird. Wäre das gut für Deutschland oder ist es jetzt zu schnell, Elisabeth? Was denkst du?
Ich denke, für die SPD wäre mehr Zeit besser. Die versuchen, diese Aufholjagd, die sie bei der letzten Bundestagswahl 2021 geschafft haben, an der anzuknüpfen. Aber dafür brauchen sie Zeit. Ich weiß nicht, ob 3 Monate Zeit ihnen auch reichen würde. Aber je schneller die Wahlen kommen, umso schlechter könnte es für die SPD ausgehen.
Ich möchte das ergänzen. Also ich teile die Analyse von Elisabeth. Die Frage ist, was passiert in den nächsten Wochen? Also wenn jetzt sozusagen nur noch die Vertrauensfrage gestellt wird und der Bundestag sich dann mehr oder weniger auflöst innerhalb von der, ja, also das sind ja noch mehrere Sitzungswochen vorhanden, dann wäre es sehr schlecht fürs Land, weil es gibt ganz, ganz wichtige Entscheidungen, die müssen noch getroffen werden. Da geht es um viel Geld. Ich möchte mal nur ein paar Beispiele nennen, die Kindergelderhöhung, die Rentenreform, darüber kann man ja auch von mir aus nach der nächsten Bundestagswahl machen, aber es gibt ganz konkrete Entscheidungen, die für einen höheren Steuerfreibetrag bei jedem von uns, der sozusagen Steuern zahlen muss, sorgt und so weiter und so fort. Das sind Teilsachen, die teilweise auch schon eigentlich Konsens sind. Und den Ansatz von Kanzler Scholz zu sagen, ich will das erst noch, was letztlich eigentlich unstrittig oder weitgehend unstrittig ist, unter Dach und Fach bringen, damit das, wenn es einen Übergang dann anschließend gibt, der einigermaßen geordnet vollzogen werden kann, das kann ich schon nachvollziehen. Das spricht einiges dafür. Oder nehmen wir die Bahnreform. Volker Wissing ist ja, oder die Bahnsanierung, muss ich sagen. Volker Wissing ist ja auch deshalb im Amt geblieben, so hat er es jedenfalls gesagt, um das fortzusetzen.
Da hat er noch einiges zu tun.
Ja, aber vor allen Dingen stecken im Haushalt 25 die Milliarden, die er braucht oder die Bahn braucht, um ihre Generalsanierungsstrategie fortzusetzen. Und wenn wir jetzt sozusagen ein halbes Jahr Stillstand haben, ohne einen Haushalt und ohne, sage ich mal, Notbeschlüsse von einem noch alten Bundestag, der vielleicht dort Mittel frei macht, das kann keiner wollen. Und insofern ist die entscheidende Frage, ist es jetzt ein Schwarze-Peter-Spiel oder vielleicht auch ein Mikado in Berlin? Wer bewegt sich zuerst? Ich bin ziemlich sicher, es wird einen Deal geben zwischen den Fraktionsvorsitzenden, also Herrn Merz, dem Oppositionsführer, und dem Herrn Mützenich von der SPD, dass man sich jetzt nicht mehr darüber streitet, zuerst du und dann ich, sondern es gibt ein Gesamtpaket, einerseits möglichst schnelle Neuwahlen, also sprich möglichst schnelle Vertrauensfrage, gleichzeitig aber eben das ein oder andere nicht aufschiebbare Gesetz wird noch beschlossen. Und wenn es so kommt, dann kann diese Vertrauensfrage durchaus im Dezember gestellt werden und dann kann man eben vielleicht schon Anfang März wählen. Eins ist jedenfalls klar, vielleicht das noch, also am Papier wird es nicht scheitern. Das ist ja die Geschichte, dass angeblich nicht genug Papier da ist, was erst besorgt werden müsste.
Aus Polen oder wie war
das? Ja, so, die Polen haben Hilfe angeboten.
Ist also doch das, eigentlich nett.
Ja, aber ich finde es auch traurig. Also es ist irgendwie eine sehr, also wir machen uns lächerlich in Europa mit solchen Debatten. Und deswegen ist das eigentlich, es ist zwar lustig, aber wenn man länger drüber nachdenkt, ist es gar nicht so lustig.
Es ist eigentlich ganz traurig, ja. Was denkt ihr denn, Elisabeth, vielleicht in den nächsten Wochen, was da alles bei euch beruflich auf dem Tisch landen wird? Denkt ihr, das wird eine ruhige Vorweihnachtszeit in der Redaktion oder bereitet ihr euch eher auf eine stressige Vorweihnachtszeit vor und an Heiligabend guckt man auch noch aufs Handy?
Ja, das mit Sicherheit auch. Also diese Woche wird es erstmal stressig, weil wir den Bundesparteitag der Grünen in Wiesbaden haben, der vielleicht jetzt ein bisschen ruhiger für die Grünen ablaufen könnte als vor dem Ampelaus. Aber ich glaube nicht, dass, also unser Job ist eh nicht ruhig. Dann ist es mal ein, zwei Wochen ruhiger und dann kommt wieder irgendwas, wo man ja schnell drauf reagieren muss, ja, wo man überrascht wird und sich wieder auf was Neues einstellen muss. Das ist einfach unser Job. Aber das ist auch das Schöne, dass nicht jeder Tag gleich ist.
Jens, wir spulen vor. Ja. März nächstes Jahr. Wer wird?
Der nächste Bundeskanzler wird Friedrich Merz heißen.
Passt auch zum März. März mit E, mit L.
Vielleicht, ja.
Friedrich Merz, Elisabeth, wo
ja, wettest du
drauf?
Friedrich
Merz.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Mit dieser Einschätzung sage ich danke fürs Gespräch und für den Blick hinter die Kulissen einer Redaktion. Mal schauen, ob ihr mit Friedrich Merz recht behaltet. An dieser Stelle möchte ich euch noch auf unseren neuen Politik-Podcast Korte und Rink hinweisen. Darin tauschen sich unser Chefredakteur Dennis Rink und der bekannte Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte jede Woche zu politischen Themen aus, zum Beispiel auch zur US-Wahl oder zum Ampel aus. Den Link zum Podcast findet ihr in den Shownotes. Außerdem haben wir auf unseren Portalen der Allgemeinen Zeitung, Wiesbadener Kurier und Darmstädter Echo einen eigenen Schwerpunkt zum Ampel aus, wo wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden halten. Und auch wir bei Reingehört bleiben dran an den Themen, die euch interessieren. Damit geht es hier schon nächste Woche wieder weiter. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und Kopf hoch, auch bei schwierigen Zeiten.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.